Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Nachhaltigkeits- und Umwelttalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG und heiße euch wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freitag in der Arena. Heute wollen wir am Anfang des Jahres 2025 auf das vergangene Jahr zurückblicken, ein bisschen nachdenken, wo wir stehen in diesen Zeiten. Und dafür haben wir eine spannende Gästin, die werde ich gleich vorstellen. Aber bevor ich das tue, mich ein bisschen die ganz großen Linien vielleicht unserer Zeit oder des letzten Jahres skizzieren. Wir befinden uns in Österreich und auch in Europa in einer Rezession, also in einer wirtschaftlich durchaus schwierigen Lage, was auch zunehmend spürbar wird. Wir haben in der Politik Tendenzen, dass sich die europäische Politik deutlich in Richtung Rechtspopulismus verschiebt. Wir haben den Herrn Trump als Präsident wieder in den USA. Wir haben Tendenzen, dass Klima- und Umweltpolitik deutlich an Bedeutung verloren hat in den letzten Jahren und offensichtlich nicht mehr das bestimmende Thema ist versus anderen. Wir haben trotzdem fortschreitende Klima- und Umweltthemen, die wir beobachten können. Wir haben große Überschwemmungen, hatten im September 2024 eine sehr, sehr große Überschwemmung in Österreich und spüren einfach den Klimawandel. Wir haben das heißeste Jahr wieder einmal in 2024 seit der Messgeschichte. Also um Klima und Umwelt steht es zumindest so, dass wir weiter am Ball bleiben müssen, Sorgen machen, ja, zumindest aktiv bleiben müssen. Und dazu habe ich heute eine Frau eingeladen, die ich sehr schätze, die Katharina Roggenhofer. Jetzt, Katharina, bist du beim Kontextinstitut für Klimafragen Vorständin. Das ist neu, da kommen wir gleich drauf. Du bist die einzige Gästin, die zum zweiten Mal da ist.
Ja, es ehrt mich extrem.
Weil du immer was Spannendes zu erzählen hast und auch so eine spannende Vita hast. Du warst Mitgründerin von Fridays for Future. Du hast das Klimavolksbegehren initiiert und so einen großen Erfolg gemacht, zu einem der erfolgreichsten Volksbegehren überhaupt in Österreich. Und bist einfach in der Klima- und Umweltpolitik und gesellschaftspolitisch immer aktiv und relevant. Und deswegen freut es mich, dass du wieder da bist. Es ist schön, mit dir zu sprechen. Herzlich willkommen noch einmal, Katharina.
Hallo, ich bin die Katharina Roggenhofer, Vorständin vom Kontextinstitut für Klimafragen. Ich habe irgendwann mal Zoologie studiert, dann das Klimavolksbegehren geleitet, Fridays for Future mitbegründet und jetzt eben ein Institut gegründet, das sich mit klimapolitischer Einordnung beschäftigt und den Scheinwerfer dorthin richtet, wo gerade Entscheidungen getroffen oder eben nicht getroffen werden.
Als du 2021 da warst, in diesem Podcast, da hast du Arnold Schwarzenegger zitiert und hast du gesagt, good on goals, short on action. Also bei den Zielen sind wir gut, aber Aktion passiert nicht viel. Wie steht's gerade um Klima- und Umweltpolitik? Hat sich seit 2021 was verändert? Stehen wir besser da oder schlechter?
Boah, ich hoffe, du zitierst jetzt nicht laufend die Sachen, die ich gesagt habe, weil dann habe ich das Gefühl, vielleicht muss ich alles wiederholen. Es hat sich nichts weiterentwickelt, was natürlich nicht stimmt. Also wir sind auf jeden Fall, gab es Fortschritte, gerade wenn man die EU anschaut mit dem Green Deal, der erst durch Fridays for Future und die Klimabewegung möglich geworden ist. Also davor hätte man sich eine Kommissionspräsidentin von der Leyen nicht vorstellen können. Wenn man sich jetzt Temperaturprognosen anschaut, sind die um 1 Grad besser als vor dem Green Deal. Das heißt, da sieht man, wirkliche politische Handlung bringt auch was. Auf der anderen Seite ist es wieder nicht so unähnlich wie schon mal vor einigen Jahren, so wie du es angesprochen hast. Wir hatten schon eine Trump-Präsidentschaft, wir hatten schon jetzt eine blau-schwarze Regierung, möglicherweise davor eine schwarz-blaue. Also es wiederholt sich gefühlt wieder eine Bewegung von der Klimapolitik weg. In Österreich haben wir das erste Mal wirklich in darauffolgenden Jahren Emissionen reduziert. Wir sind damit mit dem Nationalen Energie- und Klimaplan, der an die EU geliefert wurde, erstmalig auf Zielpfad, aber auch nur, wenn wir alles in diesem Plan umsetzen, was natürlich ein großes Fragezeichen ist. Unter anderem stehen da Abschaffung klimaschädigender Subventionen drinnen, die ungefähr 2 Millionen Tonnen einsparen sollen. Das wirkt jetzt noch nicht so, als wäre das Konsens in egal welcher nächsten Regierung. Aber die Emissionen sinken mancherorts. Wir sehen Temperaturrekorde, die hast du schon angesprochen, das erste Jahr dieses Jahr oder letztes Jahr 2024 gewesen, das über 1,5 Grad im Durchschnitt hatte. Das ist so die Grenze des Pariser Klimaabkommens. Das heißt, wir haben einige Sachen auf der positiven Seite. Mancherorts sinken die Emissionen. Die Technologien der Zukunft sind da und werden auch ausgebaut, erneuerbare Energien allen voran. Also wir wissen alles, was wir zu tun hätten. Wir sind, glaube ich, noch immer eher bei den Zielen und nicht so sehr bei den Aktionen.
Jetzt bist du Vorständin eines Instituts seit einem Jahr. Was ist die größte Herausforderung in diesem neuen Job für dich?
Ich glaube, die ist gar nicht so unterschiedlich zu meinen vorigen Jobs. Ich glaube, die größten Herausforderungen sind immer externe Herausforderungen. Das sind so politische Umschwünge, populistische Angstmache. Das macht es wirklich schwierig, da durchzukommen. Weil gerade das Ziel mit allen Sachen, die ich bisher gemacht habe, ist ja, zur Transformation beizutragen und dazu politische Veränderungen herbeizuführen. Und ich glaube, da sind es tatsächlich, also natürlich müssen wir auch ein Team aufbauen und wir müssen Finanzen aufstellen und wir müssen Inhalte produzieren, die hoffentlich wirkungsvoll sind. Aber ich finde, das Herausforderndste ist tatsächlich mit diesen immer wieder hin und her und Umschwüngen in der Politik fertig zu werden. Das war schon unter dem Klimavolksbegehren so. Wir haben ja unter Schwarz-Blau angefangen, dann gab es eine Übergangsregierung, dann gab es Türkis-Grün. Also wir haben ganz viele Regierungen durch. Jetzt kommt auch eine neue. Also das ist, glaube ich, das Schwierigste da in Zeiten, die schon sehr stürmisch sind und in Zeiten, wo das Thema aber so drückt, gleichzeitig immer zu finden, wie man da wirksam werden kann. Ich glaube, das ist meine Lebensaufgabe wahrscheinlich.
Jetzt wäre es schön, wenn du ein bisschen Werbung machst und erzählst, was das Kontextinstitut für Klimafragen so tut. Ich weiß es, weil wir früher Unterstützer waren, weil ich es total faszinierend finde. Aber vielleicht erläuterst du ein bisschen, was so euer Anspruch ist, was ihr tut, wer ihr seid, wo man euch einordnen muss. Erzähl uns ein bisschen was.
Ja, total gerne. Ich glaube, wir haben das zu Mert gegründet, ich, die Tina Deutsch und der Florian Maringer, und ähnliche Entwicklungen festgestellt. Also wir sehen in den letzten Jahren zum Beispiel eine Tendenz in Richtung Desinformation und populistischen politischen Agenden, die über Klimathemen sehr überzogen reden oder auch Ausreden präsentieren, wie Klimaschutz müssen wir nicht machen, weil eben, weiß ich nicht, die Klimakrise existiert gar nicht oder Klimaschutz kostet zu viel, da wandert die Wirtschaft ab. Das zahlen nur die Armen etc. Also das sind alles Sachen, wo legitime Ängste da sind, die aber auch geschürt werden, damit nichts passiert. Und wir sind angetreten mit dem Wunsch, einerseits Transparenz zu schaffen, also zu sagen, wo stehen wir eigentlich gerade, was ist der Status quo in der Klimapolitik, was gibt's für Tendenzen und Entwicklungen, sei das jetzt Desinformation, sei das auch politische Entwicklungen, wo gibt's gute Maßnahmen in anderen Ländern, die man sich abschauen kann oder nicht. Warum werden gewisse Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen? Das ist ja total unterschiedlich. Warum ist ein Heizungsgesetz in Deutschland so umstritten? Was haben die Medien damit zu tun? Also wir wollen uns ein bisschen da, wo quasi die Naturwissenschaft oder auch teilweise die Geisteswissenschaft aufhört und die politische Abwägung und Einschätzung anfängt, da bewegen wir uns mit unseren Analysen, wollen Transparenz schaffen und eben auch im besten Fall dazu beitragen, dass was passiert, weil das ist das Wichtigste und da bieten wir auch konkrete Lösungsvorschläge an zur Abschaffung der klimaschädigenden Subventionen. Jetzt haben wir vor, mehr zu Energiethemen zu machen, eben Stichwort Netzausbau, Speicherkapazität etc.
Ich finde das Institut deshalb so interessant, weil es von drei unglaublich tollen Persönlichkeiten gegründet wurde. Eine davon bist du, die eben so stark für Klima- und Umweltschutz steht und auch für diesen aktivistischen Gedanken, dass einfach du rausgehst, was tust. Dann haben wir die Tina Deutsch als wirklich erfolgreiche Unternehmerin, die die wirtschaftliche Seite auch gut abdeckt, und den Florian Maringer als wirklich einer der führenden Energieexperten dieses Landes. Und jetzt habt ihr euch zusammengetan. Was produziert ihr konkret? Also ich habe jetzt Studien gelesen von euch, aber sag mal, was sind so die ganz konkreten Outputs, die Menschen von euch erwarten können?
Genau, also Analysen, das geht von Meta-Analysen, wie zum Beispiel, wir haben uns angeschaut mit Cambridge Econometrics gemeinsam, wie die Ökologisierung der Wirtschaft auf Standortpolitik wirkt. Also wie viele Arbeitsplätze bringt das, wie viele Vorteile bringt jeder investierte Euro in Wertschöpfung vor Ort etc. Also von so Metathemen, was bringt Klimaschutzpolitik, was bringt Standort- und Industriepolitik über wirklich ganz konkrete Lösungsvorschläge zu bestimmten klimaschädigenden Subventionen, also wie kann man das Pendlerpauschale gescheiter gestalten, damit dann noch immer der Arbeitsweg ganz gut abgegolten wird, aber Leute zum Umstieg motiviert werden können? Weil dabei ist es so, dass man die Pendlerpauschale ausgezahlt bekommt, egal ob man Öffis benutzt oder nicht, selbst wenn man Öffis hätte in der Umgebung. Das heißt, da Lenkungswirkung zu erzielen. Wir machen aber auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit dazu, also sitzen dann in Interviews, machen Artikel, schreiben Gastkommentare zu genau diesen Themen, um vielleicht das Narrativ verbreitetes zu machen, dass Klimaschutz und die Ökologisierung der Wirtschaft eigentlich alternativlos sind. Und um zu zeigen, dass das der einzige Weg ist, den wir haben, um Vorteile überhaupt in der Gesellschaft, in der Wirtschaft etc. zu produzieren in Zukunft. Und ein großer Teil unserer Arbeit ist auch Netzwerkarbeit, weil viel der Entwicklung, die ich jetzt sehe, die ist zwar auch auf politischer Ebene, aber die passiert auch im Kleinen, die passiert in den Unternehmen, die passiert in den Gemeinden, die passiert bei den Leuten, die was bewegen wollen. Und da versuchen wir sehr stark zu unterstützen, sei das jetzt mit Zahlen, Daten und Fakten, aber eben auch mit dem Netzwerk darauf zu schauen, gerade so junge Leute in Unternehmen zum Beispiel, die jetzt gerade anfangen in ESG-Abteilungen oder sonst irgendwas, die wirklich was bewegen wollen, wie kann man die unterstützen und hebeln an ihren Positionen, wirklich was zu verändern? Oder auch, wie kann man Geschäftsführer und Geschäftsführerinnen dazu die richtigen Werkzeuge in die Hand geben, um wirklich aufzustehen und entweder innerhalb ihrer Interessensvertretung oder auch außerhalb dafür einzustehen, was sie brauchen an Rahmenbedingungen, um diese Wende möglich zu machen.
Jetzt weiß ich, dass ihr total unabhängig seid und auch immer darauf geachtet habt, bei der Gründung des Instituts unabhängig sein zu können, was ja gar nicht so einfach ist. Man braucht ja Finanzierung, man braucht Möglichkeiten, auch was zu tun. Wer gibt euch die Themen? Sucht ihr die selber aus?
Ich glaube, das Wichtigste ist, wir machen keine Auftragsforschung. Also niemand kann uns Geld geben und dann produzieren wir irgendwelche Inhalte. Es steht auch alles auf der Homepage ganz transparent. Wer uns finanziert, kann man nachlesen. Mindestens ab 5.000 Euro legen wir alles offen. Unter 5.000 Euro ist freiwillig. Und das ist uns auch ganz wichtig, weil ja wichtig ist, zu zeigen, woher das Geld fließt. Aber es ist nie an eine konkrete Gegenleistung geknüpft. Wir kriegen Geld aus Forschungsförderung von Stiftungen, privates philanthropisches Kapital. Und so finanzieren wir uns möglichst breit, eben auch, dass wir uns nicht von einer finanziellen Quelle abhängig machen.
Du hast jetzt ein Stichwort genannt, das mich triggert, das ist dieses Thema Ökologisierung der Wirtschaft. Weil dass wir Klima- und Umweltschutz brauchen, ich glaube, das ist jedem Menschen, der sich mit den Entwicklungen unserer Zeit auseinandersetzt, eigentlich klar. Dass wir auf der anderen Seite eine starke Wirtschaft brauchen, die auch Arbeitsplätze zur Verfügung stellt und letztlich unseren Wohlstand sichert, ist, glaube ich, auch den meisten Menschen klar. Was ja häufig im Streit ist, ob diese beiden Dinge im Konflikt stehen oder ob die sich ergänzen können. Und ich glaube ja, du hast vorher gesagt, es ist alternativlos, dass wir die Wirtschaft ökologisieren. Ich glaube, dass es zum einen tatsächlich alternativlos ist. Ich glaube aber, dass es wünschenswert ist, weil ich glaube, das ist die Chance für Österreich, weil das Festhalten an alten Technologien, zumindest wäre das meine Hypothese, das können wir sowieso nicht, weil unsere Arbeitskosten in Österreich sind zu hoch für alte Technologien. Und unsere Energiekosten sind so hoch für alte Technologien. Also wenn ich jetzt Fertigungen anschaue, wenn ich jetzt normale Stahlproduktion, normalen Stahlbau, normalen Motorenbau, das ist alles etwas, das hat in Österreich keine Zukunft. Mhm. Siehst du das auch so oder liege ich da falsch?
Ich finde, du liegst sehr richtig. Ich finde, du hast schon eingangs angesprochen, wir sind in der größten Rezession. Die Teuerung, die wir sehen, viele der Sorgen, die die Menschen haben, das ist alles verknüpft mit fossilen Systemen. Wir haben hohe Gaspreise gehabt wegen dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Da gibt es so Preisschocks, mit denen hat lange niemand gerechnet oder das hat niemand in die Risikoanalyse mit einbezogen, weil Gas lange viel zu billig war. Und auf einmal sehen wir, das bringt ganz schön Probleme in unser System, dass wir uns da so abhängig gemacht haben. Milliarden quasi abfließen aus Österreich, damit wir fossile Energien importieren können. Und da entstehen dann so Win-Win-Situationen, weil wenn wir das vor Ort investieren, wenn wir vor Ort die Erneuerbaren, die Netze, die Speicherkapazitäten ausbauen, dann heißt das nicht nur, wir finanzieren im Land und investieren im Land und das bringt auch Wertschöpfung. Das heißt, auch Arbeitsplätze werden geschaffen. Die Leute, die Photovoltaikanlagen auf Dächer bauen oder auch den Heizkessel tauschen, das sind kleine und mittlere Unternehmen in Österreich. Das heißt, was, wenn nicht die grüne Transformation oder die Ökologisierung der Wirtschaft, kann eben diese Probleme, die wir jetzt haben mit Preisinstabilität, Teuerung, aber eben auch Arbeitsmarktproblemen der Zukunft, das können wir alles gemeinsam angehen. Und auch die Sicherheitsthematik, weil wollen wir uns länger in Geiselhaft nehmen lassen von irgendwelchen anderen Ländern, die uns dann erpressen können, gerade in solchen geopolitisch schwierigen Zeiten? Ich glaube nicht. Und für all das ist interessanterweise die Antwort, Klima- und Energiepolitik und Standortpolitik zu betreiben, die Ökologisierung vorantreiben. Das heißt, ich glaube, es ist, so wie du sagst, es ist nicht nur alternativlos, sondern es birgt auch die einzigen Chancen. Weil die Frage ist ja nicht quasi, kostet uns das zu viel, sondern auf der anderen Seite, was kostet es uns, wenn wir es nicht tun? Und das kostet uns meistens viel mehr und es bringt uns auch nichts. Weil dann ist das eben, das Geld fließt ab, wir werden erpressbar etc. Das hat quasi keine Vorteile mehr in dem System, in dem wir heute leben.
Jetzt wird aber ja sehr stark propagiert von meiner Lieblingsinstitution in der Wiener Hauptstraße, der Wirtschaftskammer, dass wir weniger Klimaschutz betreiben müssen, damit die Wirtschaft erfolgreicher ist. Was würdest du so einem Argument entgegnen?
Also ich finde, das ist so ein bisschen wie kurzfristigen Hungerstillen dadurch, dass man sich irgendeine Kalorienbombe reinhaut, aber langfristig bringt das gar nichts. Also ja, natürlich können wir jetzt möglichst viel Geld in bestimmte Sparten pumpen, damit die Jahr überleben. Oder wir können die Energiepreise oder Gaspreise deckeln und schauen, dass wir da nichts ändern dran. Aber eben langfristig ist das doch kein Konzept. Das ist kein Konzept, auf dem Politik gemacht werden kann. Sollen wir jetzt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hin irgendwie fossile Energien subventionieren, nur weil die irgendwie teuer und volatil und was weiß ich was sind? Ich glaube nicht. Ich glaube, da braucht es gute neue Konzepte. Und natürlich muss dieser Übergang begleitet werden. Aber dafür braucht es Rahmenbedingungen. Ich glaube, das Schädlichste, was wir jetzt haben können, ist so eine Stop-and-Go-Politik, wo man zuerst sagt, naja, in diese Richtung geht es vielleicht, nein, doch nicht, wir brauchen doch Geld, na jetzt bleibt man doch bei den fossilen Energien als Brückentechnologie und dann nennen wir das irgendwie euphemistisch eben Brückentechnologie, als würden wir irgendwo hingehen wollen, aber dann machen wir es eh nicht, etc. Also solche Sachen sind, glaube ich, wirklich schädlich und wenn Europa der Zukunft noch irgendwie eine Rolle spielen will und nicht zum Ramschladen der alten Technologien verkommen will, dann müssen wir jetzt handeln, weil sonst passiert das, was wir in vielen Industrien jetzt schon sehen, weil wir am Verbrenner festgehalten haben, weil bestimmte Innovationen, die ja schon in Europa quasi Begründung finden, wie PV-Anlagen etc., weil wir da nicht schnell genug drauf gesetzt haben. Und ich glaube, jetzt ist der Moment noch da, wo grüne Innovationen, grüne Technologien teilweise schon noch, wo wir Vorreiter sein können im Green-Tech-Bereich, wo wir Systeme schaffen können und wo wir auch profitieren können von der Ausrichtung, die Europa noch immer hat.
Also wenn ich ein Beispiel gebe, weil du ja sagst, Photovoltaikanlagen, wenn sie errichtet werden, dann sind es Arbeitsplätze in Österreich. Was vielleicht nicht so bekannt ist, dass zum Beispiel in den hochmodernen Windkraftanlagen, die wir neu gebaut haben und betreiben, da ist die gesamte Chip- und Steuerungstechnik aus Österreich oder aus Europa. Mhm. Und das ist die wirkliche Intelligenz. Das sind die teuren, komplexen Komponenten in so einem Gerät. Und die können wir hier herstellen. Und das kommt in der Debatte nicht vor. In der Debatte kommt vor, naja, aber der Flügel ist ja in Asien gefertigt vom Windrad und deswegen interessiert uns das hier nicht. Aber dass die Steuerungselektronik aus Österreich oder aus Europa kommt, das wird dann geflissentlich vergessen. Und da liegt doch die Zukunftschance.
Total. Und eben diese Erzählung drumherum, dass wir darauf auch stolz sein können, dass wir da gewisse Sachen haben, wo wir wirklich innovativ sind, wo wir gut sind, wo wir Vorreiter sind, wo wir vielleicht nicht auf Masse produzieren, aber wo wir wirklich die sind, die etwas richtig machen. Und ich glaube, das ist die Chipindustrie, das hast du angesprochen, aber auch bei sehr vielen so Recycling- und Abfallaufbereitung, Kreislaufwirtschaftsthemen, dadurch, dass wir schon so lange einfach Verordnungen haben, wie wir unseren Müll zu behandeln haben, haben wir da extrem viele Vorteile, die wir auch nutzen könnten und dann uns auch weniger abhängig machen, weil Ressourcen ist ja das nächste Thema. Wie können wir Ressourcen oder gerade seltene Erden etc. im Kreislauf führen, damit wir nicht abhängig sind von dort, wo sie abgebaut werden müssen?
Warum glauben dann manche, dass es keine gute Idee ist, mehr auf diese moderne Industrie zu setzen, ja, anstatt immer die alten Technologien zu schützen, bis sie dann am Ende sowieso aus dem Markt gehen, weil sie einfach keiner mehr braucht?
Ich frage mich tatsächlich, warum das Interessensvertretungen nicht darauf setzen, weil eigentlich sollte das Interesse der Wirtschaft als Ganzes ja sein, in Zukunft noch relevant zu sein. Und in Zukunft sind wir nur relevant, wenn wir darauf setzen. Ich glaube, kurzfristig ist es halt tatsächlich so, dass die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, so einen Lock-in-Effekt erzeugt, dass es immer leichter ist zu sagen, naja, dann bleiben wir halt beim Alten. Jetzt haben wir die Tankstelleninfrastruktur schon, dann haben wir die Leitungen, jetzt haben wir die Gasnetze, jetzt haben wir... Und das zu ändern, glaube ich, da muss man im ersten initial gefühlt über einen größeren Widerstand drüber, um dann es möglichst besser zu haben. Also das stimmt schon total. Und natürlich sind da auch Gelder gebunden und die Geschäftsmodelle bauen jetzt drauf auf und es muss sich jeder einzelne Betrieb umstellen. Also natürlich gibt es da Widerstände. Und das wird von manchen Parteien ja auch eben genutzt. Also dann zu sagen nicht, hey, ich helfe euch über die Widerstände drüber, wir schaffen das schon. Wir stellen der Industrie eben zum Beispiel Klimaschutzverträge zur Verfügung, damit wir da gemeinsam dekarbonisieren können. Sondern diese Angst wird ja auch genutzt, um quasi zu sagen, na, wir bleiben beim Status quo und eben sagen dann, na, das ist viel zu teuer oder eben diese Regulierung aus Europa ist so schlimm. Und da werden dann Feindbilder produziert, die Chinesen sind ja nur so schlimm, wir sind ja in Österreich eh besser. Also da werden dann Ausreden produziert, damit man nicht die Verantwortung übernehmen muss. Also politische Verantwortungsübernahme ist einfach schon lange nicht mehr gegeben, weil wir in sowas verfallen sind wie eine Nachfrage-Angebotspolitik. Wir machen irgendwelche Umfragen und je nach Stimmung machen wir dann Politik danach. Und das finde ich wirklich demokratiezersetzend. Ich glaube, dass es viel mehr Politik braucht, die wirklich eben Zukunftsvisionen schafft, die sagt, das ist die Gesellschaft, die ich mir vorstelle, das ist die Wirtschaft der Zukunft, das ist das, wie wir in Europa oder Österreich der Zukunft sehen und dann schaffe ich Mehrheiten dafür. Und das ist aber schon lange nicht mehr gegeben. Und ich glaube, in dieser Kurzfristigkeit, in den kurzfristigen Wahlzyklen, aber auch in der Kurzfristigkeit des ökonomischen Denkens oft, landet dann vieles davon unterm Tisch, was eigentlich langfristige Trends wären und wo wir jetzt eigentlich drauf setzen müssen, um dann nicht zurückzufallen.
Kommt ihr da eigentlich durch jetzt mit eurem Institut, da mehr Bewusstsein zu schaffen in der Bevölkerung, auch in der Politik oder der Wirtschaft? Und zu sagen, dieses Zukunftsbild, weil das ist das, was ich glaube, was wir brauchen und was total nicht mehr da ist in der Politik. Zu sagen, da wollen wir hin, so stellen wir uns Österreich in 10 Jahren vor, in 20 Jahren vor. Und da arbeiten wir jetzt hin, anstatt rumzuschreien, wer am lautesten schreit und die aggressivsten Argumente bringt. So kommen wir ja nirgendwo hin. Aber das ist Politik heute. Also ich sehe tatsächlich da ganz wenig. Kommt ihr ein bisschen durch? Gibt es Gruppen, die euch da aufnehmen, die für euch auch wieder so ein Nährboden sind, wo ihr eure Ideen da auch pflanzen könnt?
Also was ich sehr spannend finde, ist, dass ich in der jetzigen politischen Situation schon wahrnehme, dass sehr viel Unternehmen, auch einfach durch die letzten 5 Jahre, durch die Regelungen, die da gekommen sind, aber eben auch durch mehr Aufmerksamkeit auf dem Thema, schön langsam dort sind, dass sie selber sagen, naja, eigentlich ist das alternativlos. Das ist angefangen von Industrieunternehmen, die jetzt sagen, naja, irgendwann werden wir einen Vorteil haben, wenn wir grünen Stahl produzieren oder so. Hin zu ein Immobilienunternehmer hat mir jetzt gesagt, er glaubt tatsächlich, dass er irgendwann seine Wohnungen nicht mehr vermieten kann, wenn die Öl- und Gasheizungen haben. Das werden irgendwann Substandardwohnungen sein, so wie das Klo am Gang damals und das wird nicht mehr rentabel sein. Das heißt, viele haben tatsächlich verstanden, die Nachfrage wird sich ändern. Es wird auch global mehr Nachfrage geben nach grüneren Produkten. Die Technologien sind alle da. Gerade wenn wir uns Preisstabilität anschauen, also die Industrie ist gerade unter enormem Preisdruck. Das heißt, diese Realitäten, die sinken schon langsam ein, glaube ich. Und da muss ich sagen, also gerade was so Wirtschaft und Industrie, aber auch, und das finde ich auch eine spannende Entwicklung der letzten Jahre, gerade so Gewerkschaften etc. angeht, die schon langsam sagen, naja, eigentlich geht es uns darum, einen guten Job zu haben in Zukunft. Und dafür ist schon auch wichtig, dass es von Arbeitgeberseite, aber auch von Arbeitnehmerseite Verantwortungsübernahme gibt, wohin dieses Unternehmen in Zukunft steuert. Also das finde ich interessant, dass in vielen Unternehmen sowohl top-down als auch bottom-up Bewegungen entstehen, die sagen, naja, so geht es vielleicht nicht weiter, wir müssen uns unser Geschäftsmodell nochmal anschauen, müssen die Energie irgendwo anders herholen. Da bewegt sich schon was. Ich hoffe, es geht ein bisschen schneller und schnell genug dafür, dass das auch in politische Realitäten dann übersetzt wird.
Also ich kann nur zustimmen. Ich glaube, dass sie in der Wirtschaft viel tut. Und dass tatsächlich die Wirtschaft ihren Institutionen voraus ist. Mhm. Also wenn ich jetzt meine vielgeliebte Wirtschaftskammer mir anschaue, die hat immer noch einen Ansatz, wir schützen den Schwächsten und sorgen dafür, dass da noch ewig weitergeht, was eh schon längst aus dem Markt ist, aber sie haben nicht den Ansatz, wir stützen die Starken und wir stützen den Fortschritt. Das ist nicht da. Und das ist sehr, sehr schade, aber aus der Wirtschaft selber heraus kommt viel.
Und da frage ich mich eben, kann man es schaffen? Weil das ist ja die Frage, das ist ja so wie bei einer Demokratie oder politischen Vertreterinnen. Wir sind Teil der Demokratie, Unternehmen sind Teil ihrer Interessensvertretung. Also insofern, wann kommt der Kipppunkt oder kann man es schaffen, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen wirklich ihre Verantwortung auch begreifen, nicht nur innerhalb ihres Unternehmens, weil das begreifen sie sehr oft, sondern auch in der insgesamten Ausrichtung der Interessensvertretung. Weil Interessensvertretungen, das wissen wir in Österreich, die machen Politik. Und insofern ist es schon spannend zu schauen, und das versuchen wir in unserer Netzwerkarbeit viel, was braucht's da, um wirklich Verantwortungsübernahme möglich zu machen. Also dass sich jemand traut oder die richtigen Zahlen, Daten und Fakten hat oder von anderen weiß, dass die das auch so wollen. Was braucht es da für Voraussetzungen, damit möglichst viele Leute auch innerhalb der Wirtschaftskammer anklopfen oder auch bei der Politik anklopfen und sagen, hey, so geht das nicht weiter. Ich fühle mich eigentlich nicht vertreten.
Ja, also ich habe das schon versucht mit, ich würde nicht so sagen mäßigem Erfolg, gar keinem Erfolg. Also tatsächlich gibt es Initiativen, aber es sind halt ein paar Vorreiterunternehmen, die diese Institution, jetzt gerade die Wirtschaftskammer, nicht verändern können. Und die Wirtschaftskammer ist ja eine, in der muss ich sein. Ich habe ja keine Wahl. Also würde die Wirtschaftskammer freie Mitgliedschaften haben, dann würde sie sich radikal ändern, weil 2/3 der Mitglieder wären weg. Aber das ist ja keine demokratische Institution. Also da bin ich jetzt wenig hoffnungsvoll, dass von da irgendwas kommt. Aus der Wirtschaft heraus, glaube ich, kommt was. So, jetzt sind wir schon so tief eingetaucht ins Thema, dass ich da mein Leitfaden, glaube ich, schon zur Seite legen kann. Wir haben gesagt, wir schauen ein bisschen aufs Jahr 2024 zurück. Jetzt haben wir gesagt, klima- und umweltpolitisch, du hast gesagt, es hat sich, oder klima- und umweltseitig, es hat sich durchaus auch was zum Positiven verändert. Wo siehst du größten Handlungsbedarf in der Klima- und Umweltpolitik für das Jahr 2025 und kommende?
Also wir haben natürlich schwierigere politische Ausgangslagen. Das hast du schon ganz am Anfang erwähnt. Mit Trump an der Spitze der USA ist es natürlich schwieriger. Diplomatisch hat man es gesehen bei der letzten COP. Die jährlichen Klimakonferenzen, die von der UN organisiert werden. Und die letzte hat eben gezeigt, dass erstens nur noch Minimalkompromisse möglich sind, nicht einmal die oft, und dass eben ein klimapolitisches Vakuum schon entsteht, wenn große Mächte vom Zug abspringen. Und das passiert wohl in den USA so wie früher. Trump ist ja auch schon einmal aus dem Pariser Klimaabkommen zum Beispiel ausgestiegen. Das heißt, die politische Ausgangslage ist ein bisschen schwieriger 2025. Auf der anderen Seite, finde ich, hat man 2024 schon gemerkt, dass einerseits die natürliche Realität, also mit den Extremwetterereignissen, wir hatten das dritte Jahrhunderthochwasser in 22 Jahren. Jahrhunderthochwasser. Wir haben drei Jahrhunderthochwasser in 22 Jahren gehabt. Das ist schon mal sehr ungewöhnlich. Die Leute wissen, sie müssen ihre Keller öfter auspumpen. Das kostet alles Geld etc. Wir haben Extremwetterereignisse, Umweltkatastrophen schon angesprochen. Und auf der anderen Seite haben wir eben technologische Entwicklungen, die in eine Richtung pressen, die schon im Markt mehr oder weniger angekommen sind. Das heißt, was ich mich für 2025 frage, ist, wie wichtig ist die politische Realität noch? Weil die ist schlechter als 2024 als Ausgangslage, weil wir hatten ja Wahljahr. Auf der anderen Seite in der EU hat sich nicht so viel verändert. Es ist von der Leyen noch immer Kommissionspräsidentin. Aber die Realität holt uns mehr ein. Und die große Frage, die ich mir für 2025 stelle, ist, reicht das? Also spüren wir den Druck? Ist der Druck groß genug, damit das auch wirklich sich eben dann auf politische, technologische, infrastrukturelle Realitäten umlegt?
Das ist eine gute Frage. Also ich hätte auch keine Antwort drauf. Das seid ihr wahrscheinlich in eurem Institut besser berufen dazu. Ich glaube aber, dass der Druck enorm werden wird. Und zwar aus der wirtschaftspolitischen Seite. Weil wir werden jetzt eine massive Arbeitslosigkeit kriegen. Wenn wir nicht schnell umsteuern, dann wird die Arbeitslosigkeit sehr stark steigen. Und ich glaube, das wird schon zu einem Umdenken führen. Und dann wird auch die Politik fragen müssen, naja, wo sollen denn die Arbeitsplätze sein? Weil in den alten Technologien gehen sie verloren. Und wo sind die neuen? Weil wir haben im Moment ja kein besonders technologiefreundliches, nach vorne denkende wirtschaftliche Situation, politische Situation. Die ist ja nicht da. Aber immer dann, wenn es eng wird, dann ändern sich die Dinge. Und ich glaube, dass von der wirtschaftspolitischen Seite gewaltiger Druck kommen wird.
Ja, das hoffe ich. Also das ist eben auch meine Hoffnung bei den Unternehmen, die ich vorher angesprochen habe. Also, dass da klar wird, hey, wir befinden uns eigentlich schon ein bisschen auf dem Weg. Da liegt Potenzial drin. Da liegt vielleicht unser einziges Potenzial. Dass da dann noch mehr Bewegung in die Sache kommt, das ist auch eine
Meinung. Ich glaube, dass er viel mehr auch von der zusätzlich noch stark von der Arbeitnehmerseite kommen wird, weil die Unternehmer, glaube ich, da gibt es jetzt viele, die tatsächlich sehen, hey, da kann man echt ein Geschäft machen mit grünen Technologien, Green Tech.
Und wir kriegen die Leute dann.
Genau, wir kriegen die Leute. Nur wir gehen jetzt erstmal in eine Situation, wo viele Menschen keine Arbeit mehr haben werden. Und dann werden sich auch deren Vertretungen, Gewerkschaften, Arbeiterkammer fragen müssen, naja, wo sollen die Arbeitsplätze denn herkommen? Und dann, glaube ich, kommt Druck auch in die Richtung, wir müssen die Wirtschaft modernisieren. Mhm. Weil da ist im Moment, oder in den letzten Jahren, war weniger an Modernisierung zu sehen. Relativ viel Festhalten am Bewährten. Also brauchen wir uns nur anschauen, Autoindustrie. Ewig festgehalten an Verbrennern. Das ist aber, in Europa ist das Thema durch. Mhm. Das ist Elektro. Und der Zug fährt.
Ja, ich meine, das sieht man ja auch wieder im Energiemasterplan der WKO, dass da noch immer so ein bisschen von eben, wir werden der große E-Fuels-Standort und haben quasi die neuen Verbrenner, die grünen Verbrenner. Genau. Das ist alles an der Realität vorbei. Also diese Mengen und Kapazitäten werden wir nicht haben. Außerdem wird es viel zu teuer sein. Niemand wird, also wenn sich jetzt schon Menschen aufregen, dass, weiß ich nicht, Diesel und Benzin 2 Cent teurer werden oder so.
Diese E-Fuels, also sozusagen aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Benzin oder Diesel, da sind wir im Moment bei 10 Euro den Liter. Wenn wir das größer industriell herstellen können, dann sind wir vielleicht bei 8 Euro den Liter. Und wenn wir es mega industriell herstellen, dann sind wir bei 5 Euro den Liter. Da möchte ich mal wissen, wer diese Autos dann fährt bei irgendwo zwischen 5 oder 10 Euro den Liter. Und was sie immer noch tun, die blasen immer noch den gleichen Dreck hinaus, der unsere Gebäude in der Stadt schwarz macht. Ja, was ist denn da bitte, was ist denn diese Sozialverbrennerromantik, dass man an diesen stinkenden, lärmenden Maschinen festhalten will?
Und gleichzeitig ist es ja echt absurd, weil gerade bei Wirtschaftsvertretungen frage ich mich so, was ist der Grund, warum sie das propagieren? Weil das, was dann faktisch passiert, sagen wir, ich setze E-Fuels in der Breite ein und Wasserstoff am besten auch noch in unseren Heizungen. Ich ziehe doch den Teppich unter den Füßen derer, die ich vertrete, weg. Weil die wirklich Wasserstoff brauchen, die wirklich E-Fuels brauchen, das sind die Hochenergieprozesse, die energieintensiven Unternehmen. Das heißt, eigentlich handelt eine Wirtschaftskammer, eine industriellen Vereinigung, wenn sie sowas propagiert, total gegen ihre Mitglieder. Weil dort werden wir Wasserstoff total brauchen. Also es ist nicht so, als würden wir den nicht brauchen, aber wir brauchen ihn sicher nicht in unseren Heizungen, wir brauchen ihn sicher nicht in unseren Autos. Da ist der Zug schon abgefahren, da passen Wärmepumpen toll, da haben wir eben E-Mobilität, öffentlichen Verkehr etc.
Jetzt bleiben wir beim Positiven. Was glaubst du, wird sich in 2025, 26, 27, was wird sich zum Positiven verändern?
Ich glaube, ich sehe gerade ein Window of Opportunity dafür, dass es abseits von Klimathemen als Klimathemen vielmehr darum gehen wird, zu verstehen, welche Vorteile gute Standort- und Industriepolitik bringt. Und das sieht man jetzt schon bis zu einem gewissen Grad, wenn man sich den Clean Industrial Deal zum Beispiel, den es ja noch derweil nicht gibt, der erst präsentiert wird von der Kommissionspräsidentin von der Leyen. Das ist so die Wiederauflage des Green Deals oder der Green Deal 2.0. Wenn man sich das anschaut, also so auch das Framing, also die Geschichte zu erzählen, was wir vorher gesagt haben, nach diesem Zukunftsbild, es bringt Vorteile. Wir können Wertschöpfung vor Ort haben, wir können Wettbewerbsfähigkeit haben, wir schaffen die Arbeitsplätze der Zukunft, die sind auch wirklich sicher, die sind langfristig, da haben wir gute Jobs. Also das ist eher eine Hoffnung als eine Prognose, aber ich glaube, dass sich da die wirtschaftlichen Realitäten durchsetzen werden und eben, dass wir mehr darüber sprechen werden, dass uns Erneuerbare unabhängig machen, dass wir Arbeitsplätze schaffen vor Ort etc. Ich glaube, dass diese Realitäten schon langsam ankommen. Das sieht man ja auch bei allen Sachen, die über Trump berichtet wurden und bei vielen, die er sicher noch immer schlimmer und falsch machen kann, im Motto Drill, Baby, Drill. Aber sehr viele Bundesstaaten, allen voran Texas, setzen schon auf erneuerbare Energien. Die sind einfach draufgekommen, das zahlt sich voll aus bei uns. Also diese Realitäten, die werden uns immer mehr einholen. Die Frage ist, wie schnell? Und die Frage ist auch, gibt es Parteien, Interessensvertretungen, aber auch zivilgesellschaftliche Organisationen vielleicht, die diese Zukunftsvision ein bisschen mit Leben erfüllen? Weil dabei ist es oft noch dieses Festhalten an alten Narrativen, sowohl jetzt klimaspezifisch, wo wir dann ins Katastropheneck abrutschen, was, glaube ich, wichtig ist, weil wir die Dringlichkeit klar machen müssen, aber eben auch wirtschaftspolitisch, wo sich irgendwann, glaube ich, eine Aufschwungerzählung ergeben muss, einfach dadurch, dass wir jetzt eine Rezession haben, dass eh alle irgendwie gefühlt am Sand sind, dass wir nicht wissen, wohin steuert unsere Industrie. Da muss sich irgendwann automatisch, glaube ich, so eine Aufschwungerzählung etablieren.
Ich hoffe es, Katharina. Ich hoffe es wirklich. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass es kommen wird.
Was sind deine positiven Aussichten für 2025?
Ich glaube, dass tatsächlich die Schmerzen der Rezession sich in was Positives wenden werden. Das ist nämlich immer so in diesen Zyklen. Wir haben jetzt lange versäumt, wirtschaftspolitisch vernünftig zu agieren. Und ich glaube, das wird sich deutlich ändern. Also es wird einen Aufbruch und Aufschwung in der Wirtschaft geben. Und es ist immer eine Voraussetzung, dass wir auch Klima- und Umweltschutz betreiben können. Weil Klima- und Umweltschutz ist natürlich schon etwas, was Investitionen braucht. Das kommt ja nicht für nichts. Und Investitionen sind aber wieder was Gutes. Investitionen schaffen Arbeitsplätze. Und ich glaube, dass ein Zyklus entstehen wird aus der Tatsache, dass ja mehr und mehr klar wird, dass es so nicht geht. Weil die Unternehmen merken, sie haben weniger Aufträge. Die Arbeitnehmerschaft wird merken, es gibt weniger Jobs, sie verlieren die Jobs, sie verdienen weniger, sie können Gehaltsforderungen nicht mehr durchsetzen. Und dann kommt ein Zyklus, der sagt, na, jetzt werden wir es anders machen müssen. Und ich glaube, dann wird sich was Positives wenden und ich glaube, dass wir da relativ bald davor sind. Ob es in 2025 schon einsetzt oder in 2026 ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, dass wir schon in Richtung eines wirtschaftlichen Aufschwungs gehen und der kann nur in grünen und ökologischen Technologien liegen, in Hochintelligenztechnologien, weil wir können keine Basisprodukte produzieren. Das wird, und der Glaube ist so grundfalsch, wer da noch dran hängt. Das können wir nie, weil unsere Arbeitskosten in Europa werden nie wirklich heruntergehen. Die werden immer hoch sein. Wir sind ein Hochlohnland und das werden wir auch bleiben und wollen wir ja auch bleiben, weil es ja auch unsere Einkommen darstellt und den Wohlstand sichert. Und auf der anderen Seite werden wir immer teuer sein in der Energie, weil wir haben das nicht, was die USA haben, dass wir erdgasbodennah haben, dass wir einfach rausfracken können. Das haben wir schlicht und einfach nicht und wir wollen es auch nicht tun. Und wenn wir das aber nicht tun wollen, dann muss uns klar sein, dann wird Energie teurer sein. Die wird nicht so teuer sein, wie es jetzt immer propagiert ist, dass das alles so schlimm ist. Unsere Energie ist gar nicht so teuer. Gerade wenn wir sie erneuerbar produzieren, dann ist das alles gut verträglich. Dann müssen wir es aber auch erneuerbar produzieren. Dann müssen wir eben auch Windräder und Photovoltaikanlagen zulassen. Das tun wir immer noch nicht, komischerweise. Ich verstehe es nicht. Alle hätten gerne günstige Energie, aber die günstigen Energieformen wie Wind und Wasser und Sonne, die nutzen wir dann nicht. Aber diese Dinge setzen ein, weil irgendwann mal der Zyklus wieder nach oben geht. Das ist ein langer Rundengang, der geht nach oben. Deswegen glaube ich, wir werden einen wirtschaftlichen Aufschwung kriegen, relativ bald. Und mit dem wirtschaftlichen Aufschwung werden wir wieder mehr positives Denken und ein positives Narrativ auch kriegen im Sinne Schutz von Klima und Umwelt, weil die Investitionen werden in die Richtung fließen und die Menschen werden mehr und mehr verstehen, aha, da sind meine zukünftigen Chancen, da sind die Arbeitsplätze.
Und ich bin ja gespannt, wann und ob es irgendwann kippt von einem NIMBY, not in my backyard, also ich will das Windradl nicht quasi in meinem Garten stehen haben oder die Photovoltaikanlage bei mir, zu einem IMBY, in my backyard. Ich will das eigentlich, weil die machen uns frei, die machen uns unabhängig. Eine der wenigen Sachen, für die ich Christian Lindner sehr dankbar bin in Deutschland, ist, dass er tatsächlich nach dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine erneuerbare Energien, allen voran Windkraft, als Freiheitstechnologien bezeichnet hat. Ich glaube, wir müssen das endlich mal auch den Namen ändern von dem, was wir beschreiben wollen, weil das ist tatsächlich, also das sind die Technologien, die uns unabhängig machen werden. Das ist auf jeden Fall gut. Wir wollen die. Es kann eigentlich nichts Besseres geben als ein Landschaftsbild, wo Windräder da sind, wo Photovoltaikanlagen auf Dächern sind, weil das eigentlich im besten Fall, also in mir produziert es das schon, aber auch weil ich es weiß, so ein Freiheitsgefühl produziert, wo wir wissen, das produzieren wir vor Ort. Den Strom nutzen wir gleich vor Ort. Der kommt nicht aus Russland, nicht mit Blutgeld gezahlt etc. Solche Geschichten brauchen wir, glaube ich, mehr, damit das auch mit Stolz verbunden werden kann und nicht nur mit einem, weiß ich nicht, wie man jetzt die Kärntner Abstimmungen produziert hat.
Ich höre das gerne, was du sagst, und ich glaube auch, das wird kommen. Wir brauchen, hoffentlich finden wir auch Menschen in der Politik, die diese Narrative auch treiben, weil das ist schon wichtig. Es braucht tatsächlich auch in der Politik Menschen, die diese Bilder vermitteln. Kommen wir nochmal zu Kontext zurück. Was sind eure Pläne für 2025, 2026? Welche Themen werdet ihr besetzen? Wo werden wir eure Analysen lesen können? Was werden wir lesen können? Was beschäftigt euch?
Wenn ich, glaube ich, so eine Überschrift machen würde, ist, dass wir genau an diesem Narrativ entlang uns handeln wollen, dass die Ökologisierung der Wirtschaft und Gesellschaft Lebensqualität schafft. Das bringt Vorteile für Wohlstand, Arbeitsplätze, Leistbarkeit etc. Und diese Geschichte wollen wir erzählen in unseren Analysen. Da gibt es verschiedene inhaltliche Tiefen. Also wir werden uns anschauen, eben, wie geht das mit dem Netzausbau, Speicherkapazitäten, wie kann man diese Wende finanzieren? Also woher kommen die Finanzierungsmöglichkeiten jetzt gerade unter schlechteren budgetären Bedingungen des Staates? Was gibt es für Kooperationsmöglichkeiten? Wie kann man, aber wie geht man auch damit um, dass wir noch immer 1,4 Millionen fossile Heizungssysteme haben, die noch gar nicht von einem jetzigen Gesetz eigentlich betroffen sind, bis auf im Neubau. Das heißt, wir schauen uns Policy-Themen an, sehr konkrete Themen, aber im Grundsätzlichen geht es uns darum, wirklich aufzuzeigen und auch Grundlagen zu bilden für andere Institutionen, die das dann auch gerne übernehmen können, zu zeigen, hey, das bringt Vorteile. Wir haben uns das angeschaut, wir haben uns ausgerechnet, wie viele Arbeitsplätze das schafft, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft ausschauen könnte, welche Ausbildungsplätze und Maßnahmen wir da haben müssen. Also wir schauen uns sehr konkrete Themen an und sowohl die Maßnahmen, die dorthin führen, als auch was das bringt, damit man dann eben eine gute Grundlage hat in jeder Diskussion, auch zu sagen, hey, da geht es der Wirtschaft gut, da geht es der Gesellschaft nachher gut, da können wir Vorteile produzieren, die wir sonst nicht produzieren würden.
Und wer soll die Analysen lesen? Ist es eher für ein breiteres Publikum gedacht oder eher für die Politik oder eher für
Wirtschaftsleute? Also am liebsten alle. Ich glaube, sie sind relativ niederschwellig zugänglich. Natürlich ist es trotzdem ein bisschen fachlich. Also man muss sich schon so ein bisschen reinlesen. Aber gerade Menschen, die in Entscheidungspositionen sitzen, sei das jetzt in Unternehmen oder in politischen Entscheidungspositionen oder in ihrer Gemeinde oder in der Verwaltung, das sind die Leute, die wir am ehesten ansprechen wollen mit den Analysen. Also wirklich Menschen, die sich fürs Thema interessieren, aber eben auch an den Hebeln sitzen und nach Grundlagen suchen, um Entscheidungen besser treffen zu können. Aber natürlich kann das auch die breite Masse hoffentlich gut lesen. Und meistens gibt es ja nicht nur die tiefgehende Analyse, die dann 5 bis 10 Seiten lang ist, also nicht 30 oder 40, sondern es gibt dann auch einen Webseitenartikel dazu oder so, der noch leichter verständlich ist. Also wir versuchen das dann schon gut aufzubereiten. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir nicht von dem Grundsatz ausgehen. Ich glaube, das hat die Wissenschaft sehr lange verabsäumt. Lange war der Gedanke da, wir produzieren Wissen und dann wird was damit gemacht. Jetzt sind sehr viele drauf gekommen, wir produzieren Wissen und dann wird meistens nichts damit gemacht. Das heißt, wir produzieren nicht nur die Analysen und dann gibt es diese Analyse in Papierform, sondern eben dafür ist dann auch unsere Netzwerkarbeit da, dafür ist unsere Medienarbeit da, um das wirklich an die Leute zu bringen, um zu erklären, was da gerade passiert, um Hintergründe zu liefern zu politischen Entscheidungen, was ist gut, was ist schlecht, welche Technologien bringen uns wirklich weiter, damit wir da eine gute Grundlage haben für hoffentlich mutigere, ambitioniertere politische Entscheidungen.
Das ist gut, weil genau sowas hat gefehlt. Also lesbare Analysen, die aber fundiert sind, objektiv sind, gut sind und trotzdem Spaß machen zu lesen. Und ich lese immer gerne eure Sachen, die sind wirklich gut. Am Ende haben wir immer so ein Thema-Tipp am Freitag. Was würdest du so mit dem Blick auf das nächste Jahr, also 2025, 2026, was ist so ein Tipp, den du den Menschen mitgeben willst, uns mitgeben willst?
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
Also es können natürlich alle unseren Newsletter abonnieren. Das ist, glaube ich, immer super. Eine gute Grundlage.
Genau, Website ist
www.context-institut.at.
Okay.
Aber ich glaube, noch viel wichtiger ist, ich glaube, was man jetzt in Umfragen nämlich auch sieht, ist, viel mehr Menschen, als wir das glauben, sind weiterhin überzeugt davon, dass es Klimaschutz braucht und auch bestimmte Maßnahmen. Und die sind auch in allen Institutionen vertreten. Also so viele Leute, mit denen ich in Unternehmen rede oder auch in Gemeinden, die schon wissen, dass es was braucht, die sich auch engagieren wollen. Und ich glaube, gerade fürs Jahr 2025, weil wir von diesen Kipppunkten gesprochen haben, irgendwann wird uns die wirtschaftliche Realität einholen, wird uns die physikalische Realität einholen. Und die Frage ist, wann passiert das und passiert ein sozialer Kipppunkt davor? Und wir alle sind dazu verantwortlich, den herbeizuführen. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, was man 2025 tun kann, ist sich engagieren, im Unternehmen aufstehen, zum CEO gehen, sich in Gruppen zusammenschließen, in Gemeinden zum Bürgermeister gehen und sagen, hey, wie schaut das genau aus mit unseren Photovoltaikanlagen? Machen wir da irgendwas für die Energiewende oder so irgendwas? Den Landeshauptleuten Briefe schreiben, dass sie irgendwelche Flächen widmen sollen für erneuerbare Energien etc. Also wirklich sich einbringen, engagieren und zur Umsetzung beitragen. Sei das jetzt im eigenen Leben, aber viel, viel lieber noch größer. Also so im Unternehmen, in der Gemeinde, in der Politik. Und ich habe, wenn ich eins gelernt habe beim Klimavolksbegehren, ist, je mehr Briefe oder E-Mails PolitikerInnen zu einem Thema kriegen, desto ernster nehmen sie es tatsächlich, weil sich wenige Leute die Mühe machen, die zu formulieren. Also je mehr Leute das machen und so ein bisschen nervig sind, desto mehr kann 2025 tatsächlich gut werden.
Briefe schreiben an die Politik, engagieren, aktiv sein. Die Katharina ist immer noch Aktivistin, wie ich merke. Da ist einfach dieses aktivistische Gen da. Das ist auch schön, dass du da einfach so diesen aktivistischen Enthusiasmus versprühst, das finde ich immer gut. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke für die Einladung, dass ich das zweite Mal da sein durfte.
Siehst du. Und du hast ja gesehen, wie schnell wir in die Diskussion kommen, weil es einfach mit dir immer ein toller Austausch ist. Also Dankeschön fürs Kommen. Und danke an euch alle, die ihr zugeschaut habt und zugehört habt. Feedback ist immer willkommen. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Freitag in der Arena, der Ökostrom.